Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, tja, das kleine Einmaleins, das ist ja wirklich nun eine absolut grundlegende Sache in der Mathematik. Damit sollte man schon früh anfangen. Ich werde nie vergessen, wie wir vor Jahren einmal im Hause Gümmer bei unserem lieben Kirchenvorsteher Jens und seiner Familie eingeladen waren. Der kleine Hannes Gümmer, der war vielleicht gerade mal 2 Jahre alt, vielleicht auch noch nicht einmal. Er hatte jedenfalls gerade erst sprechen gelernt. Und da sagte die stolze Mama Margit, ich weiß gar nicht, ob du dich noch erinnerst, sie sagte doch allen Ernstes zu dem Kleinen, alle, die da waren, hörten zu: So, Hannes, jetzt sag doch mal dem Pastor, wie viel ist 4 geteilt durch 2? Die Antwort kam prompt: 2. Christiane und ich waren ziemlich perplex. Doch es kam noch besser. Wie viel ist denn 25 durch 5? 5. Unglaublich. So ein kleiner Bengel kann gerade sprechen und beherrscht das Einmaleins. Bis wir dann gecheckt hatten, dass er einfach immer nur das letzte Wort der Frage wiederholt hat. Ja, ganz so einfach ist es dann doch nicht, das kleine Einmaleins. Aber ihr Lieben, noch schwieriger ist das große Einmaleins. Und besonders schwierig ist das Einmaleins des Paulus, das er uns heute Morgen vorlegt und das wir vorhin bereits gehört haben in der Lesung. Wieso eigentlich Einmaleins? Keine Angst, es geht heute nicht um Mathe, auch wenn es vielleicht den Anschein hat. Es ist vor allem dieses Wörtchen eins, das heute im Fokus ist. Und genau genommen müsste man sagen, es geht gar nicht um das große Einmaleins, sondern um das große Siebenmaleins. Denn siebenmal kommt die Eins hier in dem Text, den wir eben gehört haben, als Lesung vor. Ein Leib, so hieß es dort, ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater. Das große 7x1. Offensichtlich ist dem Paulus die Einheit der Gemeinde ein ganz besonderes Anliegen. Und er sagt, das müsst ihr lernen, das ist das 1x1 der Gemeinde. Und auch für uns in Hohenhaus gilt das und auch für den Kirchenvorstand. Und Paulus wählt 7 ganz zentrale Begriffe, die diese Einheit zum Ausdruck bringen. 7 ist in der Bibel fast immer die Symbolzahl der Vollkommenheit. Und offensichtlich ist die Grundlage für die Einheit der Gemeinde vollkommen gegeben. Aber in der Realität, da sieht man diese Einheit doch oft nicht. Da gibt es auch unter uns Christen viel Streit. Da hat man unterschiedliche Ansichten und Prägungen. Soll man lieber Kleinkinder taufen oder nur Menschen, die ihren Glauben schon selber bekennen können? Kann man eigentlich als Christ Soldat sein oder nicht? Wie sind die Aussagen der Bibel zur Ehe und Sexualität für uns heute zu verstehen? Wie modern sollen unsere Gottesdienste sein? Welchen Raum sollen in der Verkündigung auch unbequeme Themen wie Sünde, Gericht Gottes oder das Verlorensein ohne Christus einnehmen? Es sind gewichtige Fragen, über die die Meinungen durchaus auseinandergehen. Aber das alles ist natürlich nichts gegen die alles entscheidende Frage: Welche Farbe sollen eigentlich die neuen Vorhänge im Gemeindehaus haben? Und viele andere Fragen würden uns noch einfallen. Und dann wird diskutiert und gestritten, und von Einheit der Christen ist da manchmal gar nicht so viel zu sehen. Weder in einem Kirchenvorstand, noch in der großen Christenheit mit den unzähligen Spaltungen und Konfessionen, Denominationen. Da gibt es Katholiken, Orthodoxe, es gibt auch Altkatholiken, es gibt Lutheraner, Reformierte, Pfingstler, Baptisten, Methodisten, Adventisten und so weiter und so weiter. Mir kommt die Christenheit, liebe Gemeinde, mir kommt sie vor wie ein riesiges Puzzle. Ein Puzzle, das man auspackt. Und man weiß, ja, irgendwie soll das mal ein großes Ganzes ergeben. Ein einziges schönes Bild. Aber im Moment sieht man nur ein riesiges Durcheinander. Einen ganzen Haufen unzähliger kleiner Teilchen. Wie sollen die nur alle zusammenpassen? Die Mama von der 12-jährigen Claudia. Sie ist ganz stolz und gibt bei ihren Kolleginnen ein bisschen an. Meine Tochter Claudia ist ja so ein gescheites Kind. Die hat jetzt nach 4 Monaten ein Puzzle fertig bekommen. Die anderen, ja, na und? Die Mama, ja, hört mal, das ist unglaublich. Auf der Packung, da steht nämlich drauf 3 bis 4 Jahre. Ein Puzzle mit vielen, vielen Teilen. Beim Puzzle Christenheit, da ist man schon seit 2000 Jahren am Puzzeln. Und die Einheit ist immer noch nicht so ganz zu erkennen. Zur Zeit des Paulus, da war es nicht viel anders. Auch damals gab es Konflikte, Krisen, Katastrophen in diesen noch so jungen Gemeinden. Es gab Spannungen und sogar Spaltungen. Und nun die Frage, was sagt uns Gottes Wort dazu? Wie werden wir eins? Folgende Aspekte dazu. Was ist meins? Was ist seins? Das macht eins. Das Erste, was ist meins? Es ist ganz auffällig, dass die Einheit der Gemeinde in diesen Versen eigentlich aus 2 verschiedenen Perspektiven betrachtet wird. Einmal, was ist unser Part dabei? Und was ist Gottes Part? Und Paulus beginnt diesen Abschnitt hier erstmal mit unserem Part. Mit unserem Beitrag, mit der menschlichen Seite. Was ist meins? Was ist meine Aufgabe? Was ist mein Anteil an der Einheit? Und er beginnt mit einem Wort, das wir alle nicht gern hören. Und das glatt die Hoffnung für alle Übersetzungen, die wir eben gehört haben, dann auch lieber ein bisschen softer übersetzt hat. Paulus beginnt seinen Abschnitt mit den Worten, so ermahne ich euch nun. Daraus wurde eben, so bitten wir euch. Das klingt ein bisschen gefälliger. Aber eigentlich steht da, so ermahne ich euch nun. Zumindest ist Ermahnen da die Hauptbedeutung. Nicht nur Kinder finden das doof, wenn man ermahnt wird. Es geht uns doch genauso, oder? Wer hört schon gerne Ermahnungen? Wenn in einer Predigt irgendwas in diese Richtung geht, dass etwas von uns gefordert wird, dass Gott etwas von uns will, dass sich was ändern muss, dann kommt sehr schnell der Verdacht auf, oh, jetzt wird's aber gesetzlich. Wir hören das nicht gern. Und doch, ihr Lieben, es gehört zur Liebe Gottes dazu. Stellt euch doch mal Eltern vor, die ihre Kinder niemals ermahnen würden. Die alles durchgehen lassen, die keine Grenzen setzen. Grausam, denn so lieblos. Wir Menschen und auch und gerade wir Christen, wir brauchen auch mal Ermahnung, liebevolle Ermahnung, weil eben nicht alles so toll läuft bei uns. Allerdings, das griechische Wort für Ermahnung ist schon spannend, denn es hat unterschiedliche Nuancen. Und insofern liegt die Hoffnung für alle gar nicht so ganz falsch mit Bitten. Denn es heißt auch ermutigend ermahnen. Es heißt sogar trösten. Paulus ermahnt die Gemeinde durch Ermutigungen. Und er ermahnt sie vor allem an dieser Stelle zur Einheit. Und das sagt er mit einem ganz besonderen Nachdruck. Er tue dies als ein Gefangener im Herrn, also als jemand, der gerade im Knast sitzt für Jesus, für seinen Glauben, der selber seinen Glauben mit ganzer Hingabe lebt, der alles bereit ist, für Jesus zu geben. Was ist uns der Glaube eigentlich wert? Und dann führt Paulus den Inhalt der Ermahnung aus. Und bevor er auf diesen Punkt mit dem Einssein kommt, da sagt er erstmal: Ich ermahne euch, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. Also er erinnert uns daran, was ist eigentlich deine Berufung? Als Christen sind wir geliebte Kinder Gottes. Das ist unsere Berufung. Das ist unsere Würde. Das ist unser Programm. Und nun, so sagt er, nun lebt auch so. Ihr seid es doch. Nun lebt auch so. Das ist also unser Auftrag. Das ist unser Part. Das ist mein Auftrag. Das ist meine Aufgabe. Das ist meins. Mich an meine Berufung erinnern zu lassen. Mein Leben, mein Bemühen, das macht mich noch nicht zu einem Kind Gottes. Es ist umgekehrt. Gott macht uns zu einem Kind Gottes. Und dann wollen wir dieser Berufung nachleben. Dann will ich das doch versuchen, dementsprechend zu leben. Und wie sieht das nun konkret aus? Paulus wird da sehr konkret. Er sagt, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Er tragt einer den anderen in Liebe. Puh. Demut, Sanftmut, Geduld, Liebe. Das ist herausfordernd. Im normalen Leben genauso wie auch, liebe Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher, in einem Kirchenvorstand. Auch ihr habt eine Berufung erfahren. Und auch hier ist die Frage: Was ist meins dabei? Demut? Mir selber fällt Demut besonders dann schwer, wenn ich von einer Sache, von einer Meinung so richtig überzeugt bin und es dann einfach nicht verstehen kann, wie ein anderer das anders sehen kann. Meine Güte, ja, ist der denn zu blöd, das zu kapieren? So denke ich dann. Und schon ruckzuck bin ich in die Falle getappt, dass ich mich erhebe. Dann komme ich ins Urteilen und manchmal auch ins Verurteilen. Halt, so nicht. Lebt Demut. Das bedeutet doch, erkennt, dass eure Erkenntnisse vorläufig sind. Bedenkt, dass ihr auch irren könnt. Und selbst wenn ihr euch auf die Bibel beruft oder auch auf den Heiligen Geist, bedenkt, ihr seid immer noch Menschen, die sowohl die Bibel als auch die Stimme des Heiligen Geistes womöglich auch mal falsch verstehen können, falsch interpretieren können. Und oft genug gewinnen wir unsere Überzeugungen ja gar nicht aus der Bibel, sondern lassen uns vielmehr von unserem eigenen Geschmack oder unserer Prägung leiten. Das also ist meins, Demut lernen. Und in einem Atemzug kommt Sanftmut. Selbst wenn ich recht habe, selbst wenn du recht hast und dein Argument richtig ist, bleibe ruhig, sanftmütig, freundlich, kann man sagen. Am Ende des Kapitels sagt Paulus ziemlich drastisch und konkret: Mit Bitterkeit, Wutausbrüchen und Zorn sollt ihr nichts mehr zu tun haben. Schreit einander nicht an, redet nicht schlecht über andere. Redet nicht schlecht über andere und vermeidet jede Feindseligkeit. Wenn ich so auf unsere Kirchenvorstandssitzungen der letzten Jahre zurückschaue, dann muss ich selbstkritisch feststellen, manchmal ist uns das nicht gelungen. Und ich möchte euch, Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher, auch persönlich um Vergebung bitten, wo ich jemanden womöglich oft unbewusst verletzt habe. Geduld brauchen wir. Paulus benutzt hier ein Wort, es gibt im Griechischen zwei Worte für Geduld und das, was er hier benutzt, das könnte man auch übersetzen, einen langen Atem. Wir brauchen einen langen Atem. Ich denke, auch mit uns selber manchmal. Gott hat ja auch Geduld, einen langen Atem mit uns. Aber auch für unseren Nächsten brauchen wir einen langen Atem. Ein bisschen lernt man das im Kirchenvorstand, wenn man an das Thema Gemeindehausrenovierung denkt zum Beispiel. Aber vielleicht sind es auch andere Punkte. Das sind Veränderungen, die wir uns wünschen und es geht uns einfach nicht schnell genug vorwärts. Oder wir regen uns auf über andere Leute. Meine Güte, wie kann der denn nur so sein? Einen langen Atem. Wir sind so verschieden. Und darum ergänzt Paulus, weil ihr so verschieden seid, ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Einer den anderen ertragen, das heißt aushalten, das kann schon schwerfallen, wenn uns jemand so nervt, wenn uns jemand regelrecht wütend macht. Mir hilft dabei zu unterscheiden zwischen Person und Sache. Das heißt ja nicht, dass wir alles widerspruchslos hinnehmen sollen, was andere sagen und meinen. Nein, wir dürfen auch diskutieren, wir dürfen auch streiten, wir dürfen auch ringen. Es heißt aber, den anderen in seiner Person zu achten, zu ertragen, auszuhalten. Das kann auch anstrengend sein. Aber das weiß Paulus auch. Er sagt nämlich, seid darauf bedacht, wörtlich, ihr sollt euch fleißig darum bemühen. Fleißig sein, das klingt nach Anstrengung. Das klingt nach Schweiß. Bringt allen Fleiß dafür auf, das zu leben, was eure Berufung ist. Einheit im Geist. Aha. Im Geist. Also ihr Lieben, da schimmert schon etwas durch. Da schimmert durch, dass letztlich bei allem Bemühen, bei allem, was meins ist, letztlich ein anderer der Garant der Einheit ist. Das ist Gottes Geist. Und deswegen nun die Frage, was ist seins? Jetzt entfaltet Paulus, was eigentlich schon lange da ist. Nachdem wir bislang den ganzen Haufen von Puzzleteilen gesehen haben, zeigt er uns nun das fertige Bild. Und das ist ja schon da. Das ist ja schon auf allen Puzzleteilen vorhanden. Auf jedem einzelnen ist bereits ein Teil des Ganzen abgebildet, aufgeprägt. Und das heißt doch, auch wenn uns manchmal die Fantasie fehlt, diese Einheit zu sehen, sie ist bereits da. Und Paulus zählt sie auf und das ist das große 7x1. Ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater. Das alles ist seins. Das ist sein Part. Das hat er der Gemeinde geschenkt. Ein Leib. Damit erinnert er daran, dass wir alle durch den Glauben zum Leib Christi gehören. In aller Vielfalt und Verschiedenheit, wie eben die einzelnen Körperteile alle ihre Funktion haben und doch alle zum einen Körper gehören, zum Leib Christi, so auch wir. Lernen wir das doch endlich. Lernen wir das, das auszuhalten und den ganzen Leib zu sehen. Nicht nur unsere Aufgabe, unsere Funktion, nicht nur unsere Generation, nicht nur unseren Kreis, unsere Interessen, sondern die ganze Gemeinde. Paulus macht klar, wir sind ein Leib. Wir werden es nicht erst, nein, wir sind es bereits. Ganz gleich, ob wir das sehen oder nicht. Warum? Denn wir sind eben durch den einen Geist zum Glauben geführt worden, durch den Heiligen Geist. Und wir haben eine Hoffnung, sagt er. Moment, eine Hoffnung? Wir haben doch ganz unterschiedliche Hoffnungen. Für die Gemeinde ganz unterschiedliche Vorstellungen und Wünsche auch für unser Leben. Nachher beim Empfang werden wir sicher auch ein paar von den Hoffnungen oder Wünschen der Kirchenvorsteher hören. Aber es geht hier um die eine, die zentrale Hoffnung, die unseren Glauben prägt und trägt und die uns verbindet. Und das ist die Hoffnung auf die zukünftige Herrlichkeit, auf das ewige Leben, das Gott uns schenkt. Diese Hoffnung verbindet uns. Sie ist das Entscheidende. Wir haben einen Herrn und das ist Jesus Christus. Hier merken wir schon, Einheit heißt nicht Beliebigkeit. Wir können sicherlich mit den meisten Menschen auf der Erde gute Gemeinschaft haben. Ja, wir können sogar Freundschaften haben. Wir können mit Atheisten, wir können mit Moslems und mit wem auch immer durchaus gute Gemeinschaft haben. Aber geistliche Einheit, das geht nur mit Jesus Christus, mit dem wir durch den Glauben und die Taufe verbunden sind. Es ist der Glaube, dass er für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, dass er wieder auferstanden ist, leibhaftig vom Tod. Diese Inhalte, ihr Lieben, sind in der Gemeinde nicht verhandelbar. Das ist die Einheit, die uns vorgegeben ist. Die gehören einfach zum fertigen Bild des Puzzles. Und wenn Puzzleteile in dem ganzen Haufen sind, die dieses Bild nicht tragen, dann mögen das zwar schöne Puzzleteile sein, aber sie werden am Ende schlichtweg nicht in das Bild hineinpassen. Denn nur durch Jesus haben wir den einen Gott zum Vater, wie Paulus das hier sagt. Wobei wir allerdings nie vergessen sollten, er ist es, der das fertige Bild sieht und kennt und die Puzzleteile legt. Nicht wir sind es, mit unseren begrenzten, vorschnellen Urteilen. Das größte Puzzle der Welt übrigens, das allergrößte, das wurde 2008 erstellt, natürlich in Ravensburg, ein Ravensburger Puzzle sozusagen, und es besitzt oder es bestand aus sage und schreibe 1.034.378 Puzzleteilen. Unglaublich. Aber ihr Lieben, das Puzzle der Gemeinde, davon bin ich fest überzeugt, hat noch viel, viel mehr Teile. Und es wird seit 2000 Jahren dran gepuzzelt. Am Ende wird es ein wunderschönes Bild ergeben, das aber jetzt schon da ist. Oftmals auf der Rückseite vielleicht, versteckt in dem ganzen Haufen. Und jedes Teil ist wichtig dabei, auch du. Stell dir vor, ein Teil fehlt. Das kann man sich nicht vorstellen, wie schade. Also, was ist seins? Ich finde, es ist sehr viel. Es ist genug. All das, was Kinder Gottes gemeinsam haben, was von ihm, von Jesus selbst kommt, das ist seins, das reicht aus für eine wunderbare Einheit. Ganz gleich, ob wir sie schon sehen oder nicht. Und wir sollten bereit sein, uns von ihm zu diesem Puzzle zusammensetzen zu lassen. Was ist meins? Das fleißige Bemühen um Demut, Sanftmut, Geduld, Liebe, Frieden. Was ist seins? Das Entscheidende, das große 7x1, das wir betrachtet haben. Und so heißt das Ergebnis der höheren Glaubensmathematik, das macht eins. Ich möchte schließen mit den weisen Worten von dem großen Kirchenvater Augustinus. Worte, die auch für unseren künftigen Kirchenvorstand fast wie ein Leitbild sein können und sollen. Im Wesentlichen Einheit, im Unwesentlichen Freiheit, in allem die Liebe. Amen.